Hallo und herzlich willkommen hier im Franchise-Universum Podcast zu einer neuen Episode. Und wer uns jetzt nicht im YouTube sieht, sondern nur hört, wir sitzen hier zu dritt, nämlich mit Andreas Frings, Franchise-Rechtsanwalt, und Alexander Mehnert, Unternehmensberater rund um das Thema Nachfolge, Unternehmenskauf. Beide sehr bewandert im Franchising. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt heute über das Thema Unternehmenskauf, Unternehmensverkauf im Franchise-Kontext sprechen und im Franchise-Vertragskontext dann auch. Ich freue mich, dass ihr beide dabei seid. Herzlich willkommen.
Hallo.
Oh, synchron, sehr gut. Ja, der Franchise-Nehmer möchte ein Unternehmen verkaufen, seinen Franchise-Standort. Und er hat vielleicht viele Möglichkeiten, vielleicht wenige, je nachdem, was der Franchise-Vertrag so hergibt. Und über diese Gestaltungsmöglichkeiten, sowohl juristisch mit dir, Andreas, als auch organisatorisch, prozessual, wollen wir das Ganze mal mit dem Thema Franchise zusammenbringen. Freut mich, dass ihr da seid.
Sehr gerne.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Andreas, ich fange an mit dir. Der Franchise-Nehmer kommt auf den Gedanken, ich möchte verkaufen, aus unterschiedlichsten Gründen. Altersgründe, Gesundheitsgründe, keine Lust mehr, hat lange genug gemacht oder hat sehr schnell sehr viel verdient und sagt, jetzt habe ich es mir verdient, da auszusteigen und das Geld zu nutzen. Egal, was sein Motiv ist, häufig genug fängt er dann ja erst an, sich wirklich Gedanken darum zu machen, was sind meine Möglichkeiten, und seine Vorstellung ist, ich finde einen Käufer, der gibt mir ein angemessenes Stück Geld. Und dann wickeln wir das über einen bestimmten Zeitraum ab und dann ist gut. Tatsächlich kann er aber frei entscheiden oder weniger frei entscheiden, je nachdem, was auch lange vorher, vielleicht schon vor Jahren, im Franchise-Vertrag definiert wurde. Was gibt es da so für eine Gestaltungsvielfalt, wenn wir mal ganz von oben drauf gucken?
Ja, absolut. Also man kann im Prinzip schon sagen, wenn er erst dann anfängt, sich Gedanken zu machen, dann stimmt mit dem Franchise-Vertrag oder dem Franchise-System irgendwas vielleicht nicht. Denn das ist ja ein ganz großer Wert, den wir in einem Franchise-System haben, dass meine Systembetriebe handelbar sind, aber immer eben unter der, ich nenne das mal, unter der Kontrolle des Konzepts. Ne? Also das müsste immer gewährleistet sein jetzt, sonst haben wir kein gutes Konzept, kein gutes System, denn der Franchisegeber muss ja immer die Kontrolle darüber haben, wo sein Know-how bleibt. Das heißt, eine Betriebsveräußerung ohne Mitwirkung, ohne Zustimmung des Franchisegebers kann es eigentlich im Franchising nicht geben. Also das wäre dann tatsächlich eine Lücke, ein schwerwiegender Fehler im Franchise-Vertrag, wenn das möglich ist. Ne? Das, deshalb in ganz frei ist der Franchise-Nehmer an dieser Stelle nie, denn sonst könnte er auch an die Konkurrenz verkaufen oder sonst irgendwas. Das kann es nicht geben. Also das ist aus meiner Sicht so die rote Linie. Und dann ist die Frage, ermöglicht der Franchise-Vertrag vielleicht schon den Verkauf? Dafür sprechen viele Gründe, auch aus Sicht des Franchise-Gebers. Gibt es dort Regelungen im Vertrag? Wenn ja, dann würden sich die Gedanken tatsächlich dann wahrscheinlich erstmal darum kreisen, erfülle ich die Voraussetzungen, was sind die Voraussetzungen? Und wenn nein, ist natürlich dann nur diese Kontrolle auf Seiten des Franchise-Gebers erstmal maßgeblich.
Wie vielfältig könnten denn diese Verträge ausgestaltet sein? Gibt es da so vielleicht 3, 4, 5 oder 8 verschiedene typische Modelle, wie das geregelt sein kann? Oder ist das wirklich sehr, sehr variabel?
Ja, also in der Praxis würde ich sagen, gibt es eine Handvoll Modelle, wenn überhaupt, mit denen man das regelt. Das ist letztlich die Frage, wie vorausschauend ist der Franchise-Vertrag letztlich oder der Franchise-Geber bei der Anwendung seines Vertrages. Ne? Und da gibt's dann eigentlich zwei große Bereiche. Das eine ist ein Vorkaufsrecht des Franchise-Gebers, das üblicherweise in solchen Fällen vereinbart wird. Und das andere, das ist dann schon die nächste Stufe, ist, dass man vielleicht eine Kaufoption vorsieht, dass man also in den Franchise-Vertrag schon die Regeln reinschreibt, unter denen der Franchise-Nehmer berechtigt sein kann, seinen Systembetrieb zu verkaufen.
Ja, okay. Alexander, aus deiner Sicht, einen Nachfolger zu suchen. Ist das immer notwendig, sozusagen in der Gründerszene, oder kann es andere Möglichkeiten geben, den Nachfolger eines Franchise-Nehmers zu suchen? Also erstens mal fällt mir jetzt ein, Multi-Unit natürlich, ein anderer Partner übernimmt das Gebiet. Aber gibt es noch andere Optionen drumherum, neben dem Gründer, der klassische Gründer, der einsteigt, indem er statt neu zu gründen einen Standort übernimmt, also zum klassischen Unternehmenskäufer wird? Was haben wir noch für Optionen?
Naja, wir haben natürlich so, Multi-Unit haben wir haben das Thema Multi-Brand, ne, dass halt auch da jemand von außen einsteigt und sagt, ich sammle halt, das gibt es ja auch nun sehr große Konzepte. Es gibt ganz klassisch den, der sagt, ach, ich habe jetzt bisher immer das kleine goldene Rad gedreht in irgendeinem Konzern und ich möchte jetzt etwas machen, was mir besser gefällt. Ich steige also neu ein. Wir sprechen dabei im M&A-Umfeld von MBI, Management by In-Kandidaten, die sich ein Unternehmen kaufen. Was zunehmend auch im Franchising interessant wird, ist natürlich noch das konvertierende Franchising. Das heißt, ich habe einen, der was Ähnliches macht und sagt, hey, super, jetzt schließe ich mich dann diesem Franchise-Konzept an, weil ich gerne dabei sein möchte. Und dann nutze ich die Opportunität, diesen zu verkaufenden Laden zu übernehmen und steigt da mit meinem Unternehmen dann ganz ein. Hochattraktiv für Franchisegeber.
Der Käufer ist dann in der Branche schon tätig mit im Grunde demselben Modell, nur nicht unter der Flagge des Franchisegebers, ja. Kauft aber trotzdem diesen Standort als Erweiterungsmöglichkeit, ja, zu seinem bestehenden Nicht-Franchise-Standort womöglich.
Ja, ich glaube, also das kann sein, oder aber er führt beide Unternehmen zusammen und das hat natürlich einen ganz wesentlichen Vorteil für den Franchisegeber.
Und für den Gründer am Ende auch. Also nicht den Gründer, sondern den Käufer, den Unternehmer, der dann viele Vorteile aus dem Franchising auch auf seinen bestehenden Laden übertragen kann. Zum Beispiel auch Markenstärke, aber auch prozessual Einkaufsvorteile und ähnliche Geschichten. Ne? Ja. Und dann gibt es dann noch die Option, dass der Franchisegeber kauft.
Ja, das ist ja auch attraktiv. Also unter Umständen, dass er es selber macht, weil er sagt, ich find das mit dem Franchising schon super, aber ich finde es noch toller, dass ich das jetzt selber mache. Da gibt es ja auch gerade im reiferen Alter Franchise-Systeme, die sagen, so, ich habe ein Interesse dran, ich kaufe die Standorte zurück, entwickle die nochmal für mich, weil sie darin durchaus auch wirtschaftliche Vorteile erkennen.
Das ist ja auch immer ein Indiz für die Qualität eines Franchise-Systems, wenn der Franchise-Geber bereit ist, seinen eigenen Franchise-Systembetrieb zu kaufen. Das ist ja, dann scheint da ja was dran zu sein.
Ja. Wir haben kürzlich auch über den Fall, also kürzlich ist schon ein paar Monate her, über den Fall Burger King gesprochen, falls du dich erinnerst, in den USA. Episodennummer müsste ich raussuchen, schreibe ich in die Shownotes, wo die Zentrale, genau das, was du nämlich beschreibst, genau, gerade, Alexander, die Zentrale unendlich viel, ich glaube, es waren um die 1000 Standorte von einem Franchise-Nehmer in den USA abgekauft hat, deren größter Franchise-Nehmer. Und zwischen den Zeilen, wir haben diese Pressemeldung uns durchgelesen, konnte man lesen, dass offenbar das Tempo da drin, was die Weiterentwicklung angeht, des Ursprungs-Franchise-Nehmers nicht so hoch war. Und die Zentrale gesagt hat, okay, wir entwickeln es jetzt und verkaufen es dann diesen Laden wiederum später weiter an viele neue Franchise-Nehmer und nicht mehr nur an einen mit so einem Klumpenrisiko. Das war so unsere Quintessenz, genau, glaube ich. Ne? Ein ganz spannendes Ding. Das heißt also, diese Konstellation Franchise-Geber kauft den oder die Franchise-Standorte. In welchen Zusammenhängen begegnet dir das so als Jurist? Wann ist der Franchise-Geber dazu motiviert, das zu tun?
Ja, mir begegnet das so in zwei Konstellationen. Die eine ist eher so ein bisschen unschön, das aus der Not heraus, ne? So nach dem Motto, bevor wir den Standort verlieren, machen wir es lieber selber. Das ist nicht Ziel der Übung im Franchising eigentlich. Und das andere ist dann wirklich,
weil man den Franchise-Partner nicht gefunden hat rechtzeitig.
Genau, Beispiel, weil man, ne, keinen Nachfolger gefunden hat. Ne? Das ist aber keinen externen Nachfolger gefunden hat. Und da kommt es natürlich auch immer mal wieder vor, dass es sehr abrupte Wechsel gibt. Das ist dann eher so dieses Thema, ich kaufe aus der Not heraus. Da ist dann auch nicht viel Spielraum meistens, was so die Konditionen angeht, sondern da geht es darum, Kontinuität zu wahren. Und das schönere Thema ist natürlich tatsächlich, dass man sagt, das ist ein strategisch wichtiger Standort, den kaufe ich gerne zurück, weil ich kann ihn entwickeln, oder es kommt sicherlich jemand, der ihn wieder haben möchte, ne? Also dass man wirklich so eine Handelbarkeit da letztlich aufbaut.
Ja, Wie ist deine Erfahrungswelt, was jetzt mal Franchise-Geber kauft, einen Franchise-Nehmerbetrieb oder mehrere, entweder um ihn weiterzuentwickeln und dann wieder zu veräußern oder um ihn auch langfristig bei sich zu behalten? Was sind denn die Abwägungen aus diesen beiden Optionen, warum er vielleicht das eine oder das andere tut? Was hast du da für einen Erfahrungshorizont bei den verschiedenen Konzepten, wo du oder auch außerhalb dessen in deinem Unternehmensberater-Kontext?
Also ist natürlich ein breites Netzwerk. Ich glaube, es ist kein Geheimnis zum Beispiel, dass die Schülerhilfe sehr erfolgreich damit arbeitet. Auch Standorte, ich habe das damals erlebt, die sind heute viel weiter, aber ich habe das damals erlebt, dass die Standorte, die vielleicht nicht so gut entwickelt waren, hat man gesagt, das lohnt sich jetzt für uns, die zurückzukaufen. Wir bringen die auf neuesten Stand, was die Konzepte, was die Umsetzung, was die Mitarbeiter heißt und so weiter und haben da tatsächlich einen Qualitätssprung drüber gemacht. Und wenn man das klug gemacht hat, hat das Unternehmen mit Sicherheit dadurch auch nochmal ein Stück weit mehr verdient, weil diese Standorte mit neuen Verträgen oder mit, also weil sie selbst dran verdient haben. Ja, und ich glaube, es ist ein Konzept. Ich weiß nicht, wie das verfolgt wird, aber es ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, einen Standort neu aufzubauen, weiterzuentwickeln und dann tatsächlich, wenn man den richtigen gefunden hat, weiterzugeben.
Es gibt auch Franchise-Geber, die das sehr systematisch machen, ne? Wo Nachfolge eigentlich immer so abgewickelt wird, dass erst der Franchise-Geber kauft und dann es weitergibt, oder?
Ja, genau, das gibt's. Aber da geht es dann im Wesentlichen darum, dass der Standort erhalten wird, dass die Kontrolle haben, wer geht rein und vorher im Vertrag gefasst haben, was sind eigentlich die Verkaufswerte, also wenn du aufhörst, was sind die Werte, die ich dir zahle für Kunden und so weiter. Da gibt es im besten Falle klare Regelungen. Und das gibt natürlich dann, wenn ich in der Auswahl eines neuen Franchise-Partners bin, das ist nicht die klassische Nachfolge in diesem Falle, dann kann ich denen gleich schon mehr bieten, nämlich einen funktionierenden Standort mit bestehenden Kundenbeziehungen. Aber da sind wir natürlich auch zeitlich wieder eng, das muss schon passen.
Ja, okay. Ja, und das muss ich mir auch als Franchise-Geber natürlich leisten können, ne? Also, denn jede Übernahme ist ja mit gewissen Reibungsverlusten immer verbunden, ne? Also das eine ist die Liquidität, aber auch ansonsten, ne? Ich habe dann Mitarbeiter, die ich dann ja erstmal in meinen eigenen dann Multi-Unit-Betrieb einbinden muss und dann gebe ich die schon wieder weiter, ne? Und da ist ja auch immer die Frage, halte ich das durch als Franchise-Geber, kann ich das auch kommunizieren, ne?
Ich glaube, es wird dann interessant, auch wenn du sagst, es geht gerade um höchste Qualität. Ja, wir haben es früher erlebt bei Franchise-Systemen, die sagen, ist mir jetzt egal wer, Hauptsache das macht jetzt irgendwer weiter. Das hat dann schon mal zu Schwierigkeiten geführt. Ne? Und wenn es einmal die Qualität leidet, dann wirkt das ja auch schon infizierend für so ein System. Und ich habe einen ganz famosen Personalleiter gehabt, der gesagt hat, ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein und ein Vielleicht ist ganz sicher auch ein Nein. Das heißt, wenn man einen Franchise-Nehmer hat, der nicht zu 100% passt, wo man sich nicht sicher ist, unterscheiden sich zumindest verschiedene Systeme, wo ich danach auch war, dafür zu sagen, statt einem Vielleicht lieber den Betrieb selber zu übernehmen, auf hohem Niveau zu führen und dann sich die Zeit zu geben, auf den Richtigen zu warten.
Offene Frage an euch beide, wer glaubt, da eine Antwort drauf geben zu können. Wie viele solcher Sachen kriegt denn ein Franchise-Geber parallel gewuppt, solcher Nachfolgethemen, erst recht, wenn er selber womöglich kauft? Das ist jetzt sehr individuell, je nach Franchise-System. Aber wo liegen da so auch organisatorische Grenzen, dass man sich zum Beispiel nicht übernimmt? Oder gibt es andere Hürden?
Du baust ja natürlich in dem Maße, wie du eigene Standorte führst, auch ein Stück weit in der Verwaltung dafür Steuerndes dafür Personal auf. Und da hast du natürlich dann irgendwann, musst du wen einstellen, so, und daran bemisst sich dann, wie viele Standorte du führen kannst. Wenn du grundsätzlich so aufgestellt bist, dass es ein großer Teil deines Geschäftsmodells ist, Franchising und eigene Betriebe zu machen, wird dir das nicht so schwer fallen. Wenn du ein Unternehmen bist, der eigene Standorte in geringem Maße führt, kann das schon teuer werden. Und dann, wenn du einmal beginnst, musst du Leute aufbauen und hast möglicherweise da noch anfangs Überkapazitäten.
Also der Initialaufwand ist wahrscheinlich hoch, ne? Das ist so, wenn ich das erste Mal einen Franchise-Nehmerbetrieb zurückkaufe als Franchise-Geber, dann muss ich erstmal überhaupt die Organisation dafür hinlegen können, ne? Und danach muss ich sie skalieren können.
Ja, und dann kannst du es ein Stück weit skalieren, aber irgendwann hast du eine Größe erreicht, dann musst du dann wieder mehr Leute aufbauen und dann hast du wieder mehr Standorte, die du übernehmen kannst. Also das ist schon, das muss schon im Vorfeld gut geplant sein. Und dann schlägt es natürlich rein, wir haben es eben genannt, wenn es plötzlich nicht so schöne Fälle gibt, Krankheiten oder keine langfristige Planung bei absehbaren Abgaben, dann kommst du als Franchisegeber schon mal in die Not. Insofern bist du klug beraten, die Unwägbarkeiten im Griff zu halten, langfristig mit deinen Partnern zu planen, mit den Franchise-Partnerinnen und Partnern und natürlich am besten auch so ein kleines Notfallteam vorzuhalten für den Fall, dass jemand aus gesundheitlichen Gründen ausfällt.
Genau, das ist, glaube ich, auch so eine kritische Größe, wenn man in der Lage ist, so ein Notfallteam, das kann ja auch das Eröffnungsteam sein, ne? Dass man sagt, ich habe jemanden, der kann so einen Laden einfach erstmal führen. Das ist ja auch für Neueröffnungen ganz wichtig, wenn man so jemanden rausschicken kann. Aber das ist dann schon eher das Premium-Segment, glaube ich auch, weil dann muss ich mir ja über das Jahr jemanden leisten, der dann rausfährt, wenn es brennt. Ne? Das ist und dann hängt es ja ganz stark davon ab, wie weit ist denn der Franchise-Nehmer, der jetzt seinen Betrieb veräußert, wie weit ist der denn operativ eingebunden? Ne? Also muss ich den nur in Anführungszeichen ersetzen als Organisator oder muss ich wirklich eine operative Kraft dort einsetzen, die wegfällt, weil der Franchise-Nehmer ausscheidet? Ne? Also.
Es gibt da noch eine Lösung. Es gibt ein paar ganz famose Franchise-Systeme, die sagen, ich habe kein Notfallteam, was ich aus der Zentrale vorhalte, sondern die haben die Möglichkeit geschaffen, tatsächlich mit Franchise-Partnern dann reinzugehen. Ne? Also da besteht ein hohes Commitment, würde ich sagen, zu sagen, wenn etwas passiert, haben wir alle gemeinsam Interesse daran, dass es weiterläuft und eine hohe Verbundenheit zwischen den Partnern, so dass da auch aus dem Partnerkreis die sich Leute rekrutieren, um zumindest phasenweise zu überbrücken.
Inklusive der Mitarbeiter dann, ne? Die, ja. Also niemand hat ja irgendwo dann eine Mannschaft zu Hause sitzen, ja. Die darauf wartet, dass sie für einen anderen Franchise-Nehmer einen Standort übernehmen können, sondern das sind quasi organisatorische Überkapazitäten, die sonst aber trotzdem Sinn machen, die man dann rüberschieben kann. Vielleicht auch aus 1, 2, 3 Partnern zusammengesetzt, könnte ja, genau. Ich mir vorstellen. Ne?
Aber das ist ein hohes Commitment. Also das ist dann tiefes Vertrauen in die anderen Partner, in die Zentrale. Das erfordert natürlich auch in Zeiten, wo es gut geht, ein hohes Entgegenkommen der Zentrale. Und wenn man das hinstellt, also kann funktionieren, kenne ich.
Also wenn das klappt, Chapeau, ne?
Ja, und dann bilden die letztlich dann ja eine Personengesellschaft, die Franchise-Nehmer, die sich dann darum kümmern. Ne? Das heißt, sie sind auch voneinander abhängig. Ne? Das ist ja eine große Verpflichtung, die man da letztlich auch eingeht. Ne?
Jetzt sprichst du Personengesellschaft an. Der Franchise-Nehmer hat ja irgendeine Art von Unternehmensform, sei es Kapitalgesellschaft, sei es vielleicht auch irgendwie anders. Sagen wir mal, er fällt gesundheitlich aus, der Standort. Wie kriege ich das denn sauber dann in kurzer Zeit aufgesetzt? Ist das dann eine klassische Personengesellschaft? Also das eine wird irgendwie schnell zugemacht oder zumindest an die Seite geschoben sozusagen und der Standort, vielleicht Mietverträge oder Ähnliches, wird dann an so eine sehr einfach zu gründende Personengesellschaft überführt oder wie kann ich mir das praktisch vorstellen?
Nee, einfach ist das sicherlich nicht, zumal wenn man keine Vorsorge getroffen hat, ne? Und den Fall, den du jetzt gerade ansprichst, der fällt aus, ist natürlich, oder fällt überraschend aus, ist da auch der Schwierigste dann in diesem Themenkreis letztlich, aber wir müssen immer davon ausgehen, der Vertrag endet, also Vertrag des Franchise-Nehmers endet, aus welchen Gründen auch immer. Und dann ist die Frage, wie gut habe ich vorgesorgt? Ne? Habe ich vielleicht eine Mieteintrittsoption in den Mietvertrag? Weil der ist das Wichtigste. Ne? Der Mietvertrag wird üblicherweise mit dem Franchise-Nehmer geschlossen. Natürlich, der soll ja die Räume nutzen. Und wenn ich dort nicht reinkomme, dann ist jede Nachfolgelösung, jedenfalls bei standortbezogenen Konzepten, und das ist ja die absolute Mehrheit, dann ist jede Nachfolgelösung verloren. Ne? Denn ich kenne den Bäcker oder die Pizzeria um die Ecke, ja, die kenne ich, weil die dort an dem Standort ist. Und das ist das, was die Nachfolge dann letztlich dort ausmacht, das Massengeschäft. Und da ist sicherlich der Mietvertrag dann das Thema, wo ich schauen muss, wenn der Ernstfall eintritt, habe ich als Franchisegeber eine Möglichkeit, dort dort reinzukommen. Ne?
Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist dieses Franchise-Nehmer springen ein, aber trotzdem schon so ein Notfallding eher. Ne? Das ist jetzt nicht so ein 5 Jahre lang geplant und Franchise-Nehmer tun sich zusammen, sondern es ist bei einem plötzlichen Ausfall, wie kriegen wir den Standort noch weiter am Laufen?
Es ist meiner Erfahrung nach immer mit Mentorenprogrammen verbunden. Also wenn die Franchise-Partner im Wachstum Mentoren für andere Standorte sind, dann gibt es dann natürlich eine Gruppe von auch von der Zentrale autorisierten Menschen, die für Ausbildung zuständig sind, für ein Mentoring-Programm zuständig sind. Und die sind natürlich auch in der Lage, dann einzuspringen. Und das ist dann erstmal ohne eine Firmenänderung, sondern die sind einfach, stellen ihre Arbeitskraft erstmal zur Verfügung, dass es überhaupt weitergeht. Ja, und dann muss man im Weiteren halt sehen, wer bezahlt sie, woraus werden sie.
Genau, weil die Fragen stellen sich dann ja zwangsläufig, ne? In wessen Auftrag passiert das Ganze denn? Ne? Also jetzt könnt ihr wieder sagen, die Anwälte nerven, weil sie immer vom Schlimmsten ausgehen. Aber diese Fragen stellen sich ja zwangsläufig. Wer bezahlt denn dann am Ende des Monats die Mitarbeiter? Ne?
Und welche Unternehmung schreibt die Rechnung eigentlich? Genau, ja. Ne? Also erwirtschaften die jetzt das Geld für den, der ausfällt, weil er einfach nur irgendwo liegt, aber noch lebt sozusagen, noch da ist? Oder wie funktioniert das Ganze?
Und da ist natürlich wichtig, dass da ein Konzept vorliegt. Gibt es auch wieder Spezialdienstleister, die sich darum kümmern, wo es darum geht, wirklich, ne, also wirklich auch Zugriff auf die Konten zu haben, wirklich dann auch die Möglichkeit haben, verantwortliche Ansprechpartner zu sein. Und da geht es um Vollmachten. Die müssen geregelt sein.
Ja, da rutscht man jetzt tatsächlich ins Thema Notfallkoffer und Co. ein. Ja, genau. Das ist einfach der Unternehmer seine Aufgaben.
Dann können da alle hingehen und dann passiert aber nichts. Ja. Dann arbeitet man halb legal, versucht den Laden zu halten. Aber wenn keiner Kontenzugriff hat oder entsprechende Vollmachten, dann ist schwierig.
Dann wird es sehr schwierig, ja. Du hast gerade das Thema Miete schon angesprochen. Es gibt ja noch eine Konstellation, die sehr beeinflussend ist, was die Möglichkeiten des Unternehmenskaufs angeht. Das ist bei so Miet- und Pachtkonstellationen, wo der Franchisegeber selber auch noch mitmischt. Prominentestes Beispiel McDonald's, die ja in erster Linie, sagt man ja manchmal, Immobilienbesitzer sind und ihre Immobilien dann auch an den zukünftigen Franchise-Nehmer dann weiter vermieten, verpachten. Wie clever ist so ein Konzept und was ist da aus Franchise-Geber-Sicht zu beachten?
So ein Konzept ist clever, wenn man es sich leisten kann wieder. Das ist die Frage. Denn man muss sich dann vorstellen, wenn das System wächst. Ich glaube, wir haben ja auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Wenn das System wächst, trage ich das Mietrisiko von 25, 30 Flächen. Und wenn 2, 3, 4 von denen gleichzeitig ausfallen, und mit ausfallen meine ich jetzt nur mal, die entscheiden sich 1 bis 2 Monate nicht die Miete zu zahlen, dann kenne ich viele Systeme in Deutschland, bei denen es dann völlig zu Recht auch schon eng wird. Und da ist die Frage, setze ich mich diesem Risiko aus? Ne? Also das heißt, erstmal muss ich mir anschauen, welches Risiko übernehme ich denn? Ne? In der Nachfolgekonstellation ist das natürlich optimal, ne? Wenn es soweit ist. Ich habe die Hand auf dem Mietvertrag und vermiete dann einfach an wen anderes unter. Das, in der Konstellation ist das optimal. Nur
sehr hohe Kontrolle, genau. Zum Preis des Risikos.
Genau, zum Preis des Risikos, und das kann halt enorm sein, vor allen Dingen auch, bis dann mal vielleicht so eine Räumung durchgeführt ist, denn ich kann ja nicht einfach hingehen und die Schlösser austauschen. Ne? Das heißt, ich muss, je nachdem, welche Konstellation ich da habe, muss ich erstmal durchsetzen, dass der bisherige Franchise-Partner da auch seine Räume verlässt. Und das muss ich eben dann auch durchhalten. Ne? Das ist Teil dieses Risikos, das ich abwägen muss. Ne?
Alexander, jetzt kam der nervige Anwalt natürlich sofort mit dem Oh, musst du aufpassen, kann ja passieren, sage ich jetzt mit dem Augenzwinkern. Das ist ein kleiner Insider von eben aus dem Vorgespräch, muss man dazu sagen. Nicht, dass wir hier ein falsches Bild erwecken. Wie würdest du das aus der praktischen Sicht, diese Konstellation des vermietenden, verpachtenden Franchise-Gebers. Hast du da eigene Erfahrungswerte mit?
Ja, aber das deckt sich hier 100%. Ich würde so viel gar nicht ergänzen. Es ist natürlich auch wieder Teil des Geschäftsmodells, was ich habe. Ich habe mehr Kontrolle, wenn ich die Mietverträge selbst halte, noch mehr Kontrolle, wenn die Immobilien sogar meine sind. Das habe ich mit Sicherheit, aber ich muss es mir leisten können. Und ich habe durchaus Kontakt zu Unternehmen gehabt oder Gespräche mit Unternehmen geführt, wo diese Mietverträge, die ich führe, tatsächlich zu einer Gefahr führen können, wenn das Unternehmen zu klein ist, sprich es sich nicht leisten kann. Dann kann das schon eng sein. Deswegen würde ich, und das haben wir meist auch gemacht, ein Mieteintrittsrecht haben. Nach dem Motto, wenn du ausscheidest, habe ich die Möglichkeit, in den Vertrag einzusteigen und ich kann das in jedem Einzelfall dann entscheiden.
Ja.
Okay. Gleiches gilt natürlich auch für Bürgschaften und so weiter. Da wäre ich auch sehr zurückhaltend mit Bürgschaften für Franchise-Nehmer in Mietverträgen zu übernehmen. Das ist im Grunde analog zum Mietvertrag.
Aus meiner Sicht ein No-Go. Also Bürgschaften, Darlehen für Franchise-Nehmer, dafür gibt es Banken. Und wenn die Bank nicht bereit ist, das Risiko einzugehen, dann hätte ich Zweifel. Ne? Also man muss tatsächlich ja auch aufpassen, wenn man es gewerblich, wenn man gewerblich Bürgschaften vergibt oder Darlehen vergibt, dann wird man zur Bank, da braucht man eine Erlaubnis.
Banklizenz.
Genau. Ne? Aber auch im Kleinen, es kann eigentlich keinen guten Grund geben, warum man dem Franchise-Nehmer Geld leiht, weil zum Geldleihen geht er am besten zur Bank. Und dass man dann zu dem Ergebnis gelangt, ich kann das besser beurteilen als die Bank.
Dann oder die Bank finanziert den nicht, die ist doof, deswegen muss ich selber genau machen.
Da würde ich mir erstmal die Frage stellen, ob ich es der Bank denn ausreichend erklärt habe, was ich da vorhabe. Und also das ist aus meiner Sicht immer wieder, also die Frage kommt verhältnismäßig häufig, aus meiner Sicht ein absolutes No-Go. Das Einzige, was man machen kann, ist, darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, dass man sich an dem Franchise-Nehmer beteiligt. Ja. Dann aber bitte richtig und mit Mitspracherecht. Das ist auch ein sehr gutes Modell. Aber ansonsten sollte man sich immer überlegen, wie weit man geht, dem Franchise-Nehmer wirtschaftliches Risiko abzunehmen oder umgekehrt sich Risiko aufzuladen, das eigentlich der Franchise-Nehmer zu tragen hat. Und dafür gibt es selten gute Argumente, auch wenn ich dann kritische Rückfragen stelle. Es ist meistens das unternehmerische Bauchgefühl und es geht wahrscheinlich auch in vielen Fällen gut, aber aus meiner Sicht gibt es keine guten Argumente.
Ja. Jetzt fliegt hier der Ball schon ziemlich weit in verschiedene Themengebiete rein. Ich versuche den mal gerade wieder einzufangen in das Ursprungsthemengebiet, nämlich des Unternehmenskaufs im Franchise-Kontext. Wir hatten jetzt zwei Konstellationen, wo wir gesagt haben, huhu, das kann aber auch finanziell heiß werden für den Franchise-Geber. Einerseits, wenn er sehr häufig oder auch das erste Mal den Franchise-Betrieb übernimmt und selber managen muss, dann braucht er die Kapazitäten dafür. Das kann auch nach hinten losgehen, wenn er sich übernimmt, der Franchise-Geber. Und auf der anderen Seite, wenn er die Hand über die Mietverträge und so weiter hat und dann bei Ausfällen dafür gerade stehen muss. Habt ihr so ein Gefühl für eine sinnvolle Franchise-Systemgröße, besser gesagt, wo solche Spielkarten Sinn machen? Also oder anders ausgedrückt, ein Orientierungspunkt, ab wann es Sinn macht, dass ich über solche Konstellationen ein bisschen abseits der ganz klassischen Konstellationen nachdenke.
Also Mieteintrittsoption, würde ich sagen, ist ein No-Brainer. Das kann ich beim ersten, oder sollte ich beim ersten vereinbaren. Natürlich immer Unternehmensgröße hilft, immer auch bei der Frage, wie spricht der Vermieter, der dann sich sozusagen noch einen externen Dritten mit einem Optionsrecht da reinholt, wie spricht der mit mir, wie verhandle ich mit dem. Aber trotzdem, das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, jedenfalls auf den Versuch würde ich es doch mal ankommen lassen, weil ich ja auch dem Vermieter signalisiere, ich bin vielleicht ein kleines Franchise-System, ich habe aber ein Konzept dahinter. Ne? Ich verstehe was von dem, was ich mache. Und häufig ist dann die Sorge, ja, ob das nicht irgendwie zu wild ist oder die Konstellation, ja, jetzt haben wir den Mietvertrag schon abgeschlossen, jetzt will ich da nicht nochmal reingrätschen oder so. Ne? Das ist keine Frage der Größe, sondern das ist eine Frage der Organisation, dass man einfach sagt, das sind Dinge, die gehen immer. Wie es jetzt bei der Untervermietung oder solchen Dingen aussieht, da gibt es, glaube ich, also das ist eher eine Frage der Verhältnisse des jeweiligen Unternehmens und der Risikobereitschaft. Und das kann ja auch bei wenigen Standorten schon sehr groß sein.
Also vor allem finanzieller Puffer dann am Ende, ja, ne, um Sachen tragen zu können, die
Liquidität. Das ist alles eine Frage der Liquidität, damit kann ich dann spielen. Damit kann ich arbeiten. Es gibt Konzepte mit relativ wenig Standorten, die aber sehr umsatz- und ertragsstark sind. Da kann ich das durchaus mal überbrücken. Es gibt Systeme, die mit sehr geringen Margen arbeiten, die viele Partner haben, wo ich aber sage, ich habe auch extrem hohe Mieten, wenn wir gerade das Thema Einzelhandel mal betrachten, in die Center gehen und so weiter. Da wäre ich schon sehr vorsichtig mit. Grundsätzlich ist es halt immer eine Abwägung, schließe ich den Standort, überlasse ich das Risiko beim Franchise-Nehmer, möchte ich den Standort auch zur Markenpflege auf jeden Fall erhalten? Oder auch die Frage, die wir eben schon sprachen, wenn ich den Standort weiterführe, wie viel Wert lege ich da auf höchste Qualität und bin ich in der Lage, auch mal zu warten, den Standort zu entwickeln und dann weiterzugeben, wenn ich den richtigen oder die richtige Partnerin habe.
Ja, und ich muss mir natürlich auch da zutrauen, dann den Laden weiterzuführen, ne? Weil was bringt es mir, wenn ich den Mietvertrag habe? Hat alles wunderbar funktioniert. Auch das mit der Räumung war kein Thema. Aber jetzt stehe ich da, habe den Laden und keine Leute, die ihn betreiben. Ne? Das ist ja auch die Wette dann darauf.
Ist aber auch eine gute Übung für mich als Franchise-Geber, wenn ich das lange Zeit geschafft habe, ohne selbst einen funktionierenden Eigenbetrieb zu machen, ist es Herausforderung, auch mal zu beweisen, dass ich selber kann. Und wenn ich es dann noch besser kann, dann ist das natürlich ein starkes Argument. Wenn ich es nicht kann, sollte ich mir Gedanken machen über meine internen Strukturen.
Ja. Ja. Im schlimmsten Fall über das Konzept. So.
Ja, wieso? Wenn die anderen das können, nur ich selber nicht.
Na gut, wenn die anderen alle gut sind, dann ist auch mein eigenes Management. Ja, genau. Wie nah bin ich noch an meinem eigentlichen Unternehmenskonzept? Ne?
Mal häufig rausgehen, mal mitmachen und nicht im gläsernen Turm sitzen, sondern tatsächlich vor Ort auch mal erfahren, worum geht es wirklich draußen.
Wie nah bin ich beim Endkunden?
Genau.
Cool, jetzt sind wir sehr einfach um diese Gemengelage Unternehmensverkauf des Franchise-Nehmers. Aus der Franchise-Gebersicht haben wir da so drauf geschaut. Habt ihr so ein Abschlussstatement, einen Abschlusstipp in Richtung Franchise-Geber, Franchise-Manager, die sich vielleicht mit diesem Thema gerade jetzt beschäftigen müssen, wollen, vielleicht auch frühzeitig sich damit beschäftigen wollen? Wollt ihr da noch was zum Abschluss loswerden, Jeder?
Zwei Gedanken habe ich dazu. Das eine ist, wir haben im Deutschen Franchise-Verband ja mit dem Ethikkodex und den ganzen Ratgebern, die wir dazu erstellt haben, schon klar gemacht, wie wichtig es ist, schon mit aller Leidenschaft und wenn ich ein Franchise-System gründe, schon ganz am Anfang darüber nachzudenken, was passiert während der Laufzeit und vor allem auch, wenn ich es beende. Je klarer ich mir darüber bin, auch in Sachen Verträge, je klarer ich mir darüber bin, desto sicherer segel ich dann tatsächlich durch diese Zeit. Und das andere ist, schaut mal links und rechts bei Konzepten, wo es tatsächlich funktioniert. Es gibt wundervolle Modelle, die auch von den Franchise-Partnern getragen werden und das ist eine ganz besondere Kultur. Die kann man sich anschauen. Oder man schaut sich auch mal an, wie machen es die Liquidität haben und darüber gut wirtschaften können, tatsächlich auch die Unternehmen selber zu führen.
Hast du einen Tipp, wie man die findet?
Ja, über das Franchise-Portal. Das ist eine gute Möglichkeit, da zu schauen. In den Podcasts, glaube ich, sieht man dort viele. Ansonsten über den Verband. Das ist eine Qualitätsgemeinschaft, der sich als solche versteht. Da kann man es finden oder einfach mal anrufen.
Nachfragen. Habt ihr da schon Erfahrungswerte?
Genau.
Okay. Andreas, wie ist es bei dir?
Ja, also dem Tipp, denken Sie groß, so nenne ich das immer. Also das System fertig oder weiterdenken, das kann ich nicht uneingeschränkt anschließen. Und dann würde ich sagen, ja, dann schaut doch mal in den Vertrag, was steht denn da und was versprecht ihr denn eigentlich dem Franchise-Nehmer, wenn das Ganze hier mal endet? Und ist es nur, ich rette meine eigene Haut aus der Perspektive Franchise-Geber, wenn das hier endet? Oder ist das unser Ziel ist es, dass du diesen Vertrag als erfolgreicher Unternehmer beendest? Ne? Und dann die Frage, steht das da drin? Kann ich das wirklich verkörpern? Oder stehen da Dinge drin, bei denen ich eher den Eindruck habe, das ist nur, ich guck, dass wir irgendwie hier sauber rauskommen.
Ja, du hast irgendwann mal die Frage aufgeworfen, würde ich selber unterschreiben?
Genau.
Im Grunde ist es, glaube ich, das. Ja, ne? Würde ich als Franchise-Nehmer vielleicht kurz vor Absprung, Abgabe, mit Blick auf diesen Vertrag dann immer noch sagen, ich würde ihn unterschreiben in dieser Situation.
Genau.
Cool.
Guter Punkt.
Alexander, Andreas, vielen lieben Dank für diese Einblicke und dieses durchaus freie Schweifen rund um das Thema. Fand ich sehr gut. Wir haben vieles beleuchtet, glaube ich. Und ja, euch da draußen alles Gute. Macht es gut, genauso wie euch. Ciao.
Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lange nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. In diesem Sinne macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.